Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde und Freundinnen der Windkraft, herzlichen Dank für diese Einladung. Ich komme immer wieder gerne nach Wien, weil ich weiß, dass hier große und starke Kräfte für eine bessere Welt aktiv sind, und die brauchen wir. Deswegen meinen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung in diesen Fragen. Sie sind in der heutigen Zeit drängender denn je, und wir müssen sie viel intensiver in den Blick nehmen. Sie kennen vielleicht den in Deutschland sehr bekannten Wissenschaftsfernsehjournalisten Jan Garogeshwar. Er hat vor kurzem den Satz gesagt: Erneuerbare Energien sind die Überlebensfrage der Menschheit. Ein starker Satz, der aus meiner Sicht völlig richtig ist und stimmt. Aber wie diskutieren wir hauptsächlich in der Gesellschaft die erneuerbaren Energien? A, als Preistreiber, B, als Technokratenlösung. Was natürlich wichtig ist, wie vorher diese Runde, natürlich müssen wir uns genau im Detail auch auseinandersetzen damit, wie die Erneuerbaren in die Netze integriert werden. Selbstverständlich ist das wichtig. Aber die Diskussion über die gesellschaftlichen Aspekte kommt zu kurz. Und das gibt denjenigen Gelegenheit, gegen die erneuerbaren Energien aufzutreten, die aus anderen Interessensgründen, meistens aus den Gründen des Bestandsschutzes ihrer fossilen und atomaren Wirtschaftsinteressen, gegen den Ausbau der erneuerbaren Energien sind. Und dies, meine Damen und Herren, dürfen wir uns nicht länger gefallen lassen. Es ist wichtig, dass wir diese Zusammenhänge alle richtig in den Blick nehmen. Und die politischen Herausforderungen sind ja auch klar. Seit Jahrzehnten, seit den 70er Jahren und wahrscheinlich auch schon vorher diskutieren wir alle diese Fragen. Gut, die Erderwärmung vielleicht ein bisschen später, aber auch seit den 70er Jahren war sie den ersten Insidern eigentlich klar bekannt. Die Biodiversitätsverluste, die Umweltbelastungen durch atomare und Umweltgefahren, die Fragen der Verknappung der konventionellen Rohstoffe, die dann natürlich in Ölkriege und in Konflikte und in Terror und anderes führen. Hans Kronberger hat das lange und schon immer wieder toll beleuchtet, mit viel detailreichen Kenntnissen. Armut und Flüchtlinge. Alle diese Herausforderungen sind verbunden, ja zum Großteil sogar verursacht durch das konventionelle Energiesystem. Und deswegen gehört es abgeschafft. Diese Ersetzung durch 100% erneuerbare Energien ist eine der zentralen Lösungswege für diese Welt. Aber was reden wir darum? Wir haben heute andere Probleme, obwohl es schon gerade in der Aufzählung auftauchte. Was kümmert uns Klimaschutz? Schauen wir uns an, dass wir erstmal die Flüchtlinge uns vom Halse halten. Schließen wir die Balkanroute. Ich bin das erste Mal, Frau Merkel, sehr dankbar in meinem Leben, dass sie die Humanität hochhält, mit ihrem gestrigen Satz richtig beleuchtet, ihren Kritikern entgegengeworfen. Es geht doch um das Retten von Menschenleben. Und es ist nur noch eine Frage von Tagen, ob wir nicht in Idomeni in Griechenland bald Tote sehen werden. Es ist drängender. Die Abschottung, das Bauen von Zäunen und Mauern wird keine Chance haben, das Flüchtlingsproblem der Welt zu lösen. Und deswegen müssen wir uns fragen, was sind denn die eigentlichen Ursachen für die immer schlimmer zunehmenden Fluchtbewegungen auf dieser Welt? Menschen, die doch nicht ihre Heimat verlassen wollen, es aber dennoch tun, schlicht weil sie um ihr Leben fürchten müssen oder keine Lebensgrundlagen mehr haben. Es gibt viele Flüchtlingsursachen, aber einige sind zentral. Das eine ist die Zerstörung von Lebensräumen und Armut. Die Klimaerwärmung mit dem Ausbreiten von Wüsten, mit dem Trockenfallen riesiger Landstriche, auch mit Überschwemmungen, mit Zerstörungen durch Wetterextreme und anderes, hat Lebensräume zerstört. Und der Meeresspiegelanstieg wird in Zukunft noch vieles dazu bringen. Millionen von Menschen sind heute auf der Flucht, zig Millionen Menschen. Allein in Syrien sollten wir noch mal uns in Erinnerung rufen. Im letzten Jahrzehnt haben schlimme, extreme Trockenheiten viele Landstriche unbewohnbar gemacht, Anbau von Lebensmitteln war nicht mehr möglich, Menschen sind in die Städte geströmt. Und so war es kein Wunder, bei deren Arbeitslosigkeit dann einen Nährboden für Hassprediger zu finden. Diese Zusammenhänge sind klar, seit langem bekannt, aber viel zu wenig diskutiert. Auch der Rohstoffabbau, meistens konventionelle Rohstoffe, führt zu vielen Fluchtbewegungen. Kolumbien ist das Land mit den meisten Binnenflüchtlingen auf dieser Erde. Ja, es ist hauptsächlich der Kampf um Drogen und schlimme Machenschaften, aber der Abbau von Kohle spielt dabei auch eine große Rolle. Krieg, Terror und Vertreibung hat auch was mit den Finanzquellen für diese Terroristen und Kriegsführenden zu tun. Es waren die saudischen Ölprinzen, milliardenreiche Menschen, die mit unserem Erdölgeld, das wir durch Autofahren und Heizungen ihnen gegeben haben, dann die Sunniten des Islamischen Staates groß gemacht haben. Und dann konnten sie selbst Erdölfelder erobern. Und wir finanzieren sie indirekt daraus. Nicht, dass wir das wollten, aber dennoch tun wir es. Diese Zusammenhänge sind tiefer und enger. Wenn wir Sonnenstrahlen nutzen, damit kann der Islamische Staat keine Waffen kaufen. Alleine diese Zusammenhänge mögen beleuchten, wie wichtig es ist, dass wir wirklich ernsthaft darüber nachdenken. Und der Klimaschutz spielt deswegen eine zentrale Rolle. Er wurde aber in dieser Richtung in Paris kaum diskutiert. In Paris gab es ein richtig großes Ergebnis. Ja, erstmals haben die Weltgemeinschaft mit 195 Staaten das Klimaproblem als Problem anerkannt. Das ist ein weitreichender Durchbruch, wenn wir denken, dass Staaten wie Australien Klimawandelleugner waren und die Regierungen es eben nicht akzeptiert haben, dass es einen menschengemachten Klimawandel gab und gibt. Die Republikaner heute in den USA immer noch das Gleiche. Deswegen ist es schon mal wichtig, dass Klimawandel als Problem anerkannt ist. Und zweitens, Klimaschutz ist deswegen notwendig. Das ist auch ein Durchbruch. Aber dann wird der Vertrag schon mau. Wie organisiert man es denn? Die entscheidende, im Zentrum stehende Lösung, 100% erneuerbare Energien, kommt gar nicht im Klimavertrag vor und das Wort erneuerbare nur ein einziges Mal. Damit merkt man schon, dass die Weltgemeinschaft noch nicht auf dem richtigen Weg ist, es zu organisieren. Aber in Paris gab es auch andere Events. Beispielsweise das Treffen tausender Bürgermeister, eingeladen von der Pariser Bürgermeisterin Hidalgo. Und dort war eine starke treibende Kraft. Und dort ist auch der Satz gefallen von einem, den jeder kennt, Leonardo DiCaprio. Zögern Sie keinen Moment, stellen Sie sofort Ihre Städte und Gemeinden auf 100% erneuerbare Energien um. Das Wichtigste, was diese Welt braucht. Und er hat diese Appelle nochmal bei seiner Oscar-Preisverleihung wiederholt. Toll. Sofort konnte Obama mit Twitter reagieren und es noch unterstützen. Das sind die Aktionen, die wir brauchen, um in der Gesellschaft voranzukommen. Und wir brauchen noch viel mehr. Was ist denn in Paris beschlossen worden? Stopp der Erderwärmung bei 2 Grad Celsius oder besser bei 1,5 Grad Celsius. Meine Damen und Herren, wir sind bei 1 Grad Celsius Welterwärmung. Da findet das doch schon alles statt, was ich vorhin von Syrien erzählt habe. Jetzt auch in vielen anderen Ländern, Sahelzone, seit vielen Jahren, wo die Flüchtbewegungen kommen. Oder in Äthiopien, Eritrea, wo wir aktuell eine Trockenheit und eine Hungersnot haben, die vor uns steht, die verheerend ist. Das ist alles 1 Grad Celsius Welterwärmung. Was wird los sein bei 1,5 oder gar 2 Grad Celsius? Es ist doch nicht akzeptabel, die weitere Aufheizung der Erde noch voranzutreiben. Und deswegen müssen wir uns fragen, wäre es nicht eine bessere Wahl, Strategien zu machen, die zu einer globalen Abkühlung führen? Ja, diese Strategien gibt es. Und wir müssen sie endlich auch viel ernsthafter diskutieren. Und dann wird uns in vielen Details auch wie Schuppen von den Augen fallen, dass genau mit einer solchen organisierten Klimaschutzaktivität weltweit exakt auch die anderen eingangs genannten Probleme gelöst werden können. Die Erde wird nicht abgekühlt, indem wir noch neue Emissionen machen. Also Emissionsreduktionen führen ja zu immer neuen Erhöhungen der Konzentration von Klimagasen in der Atmosphäre. Deswegen muss die erste Säule sein, Stopp mit allen Emissionen. Das heißt eine Null-Emissionswirtschaft in der Welt. Die Techniken sind alle da. Wir brauchen sie nur noch einzuführen, vollständig umzusetzen. Und da 80% unserer Klimagasemissionen verbunden sind mit der Nutzung von Erdöl, Erdgas und Kohle, dann heißt eben klar, diese Nutzung muss beendet werden. Nicht nur im Energiesektor, auch in der Chemie, auch in der Landwirtschaft, auch im Bauwesen, überall. Es ist machbar. Die Lösungen sind da. Aber wenn wir den Stopp der Emissionen vielleicht in 20, 30 Jahren hinbekommen weltweit, dann wird sich die Erde weiter aufheizen, weil die Temperatur zeitverzögert dem Gehalt an Konzentrationen folgt. Und deswegen gilt es, den Kohlenstoff rauszuholen aus der Atmosphäre. Pflanzen fangen ihn ein, sonst können sie nicht wachsen. Und es muss doch Menschen möglich sein, ein Pflanzenmanagement zu betreiben, der den so eingefangenen Kohlenstoff nicht mehr in die Atmosphäre zurücklässt. Bauern nennen das Humusaufbau. Man kann das beschleunigen mit neuen Technologien wie der Biokohle, Biochar, großflächige Aufforstung, Grünlandbeweidung, biologische Landwirtschaft. Das sind die entscheidenden Stichworte. Begrünung von degradierten Flächen und vieles mehr. Man kann das machen. Hier ein augenfälliges Beispiel. Biokohle in eine degradierte Fläche gebracht, wo 60 Jahre nichts gewachsen ist. Terra preta, das Stichwort dazu, schnell ein dichter Pflanzenpelz. Es kommen die Mikroorganismen, die Regenwürmer. Alles bindet Kohlenstoff in den Böden und in den Pflanzen. Großflächig das in der Welt gemacht, kann sehr viel bewirken. Hier ein Beispiel aus Ägypten. Die Wüste bei Luxor. Der Vordergrund sah vor 10 Jahren noch aus wie der Hintergrund, nur Sand. Heute mit minimaler Tröpfchenbewässerung, Jatropha-Pflanzen hochgezogen. Jetzt haben die Bauern wieder ein Öl, dass sie in ihre Dieselgeneratoren geben konnten, denn Erdöl konnten sie sich nicht mehr leisten. Aber das Jatropha-Öl sehr wohl, weil sie selber angebaut und ausgepresst haben, ohne irgendeinen Großkonzern dazwischen zu schalten. Und zwischen der Jatropha entwickelt sich ein Mikroklima, das auch die Hirse wächst. Von wegen Biokraftstoff stimuliert Welthunger. Die Lösung ist nicht Teller oder Tank, sondern Teller und Tank. Und das lässt sich schaffen. Und wenn wir das anschauen, dann sehen wir, diese Menschen in der Region sind zufrieden, die drängt es nicht nach Europa, weil sie den Aufbau ihrer Lebensgrundlagen haben, statt die Zerstörung. Und wenn man das richtig organisiert, kriegt man auf solchen degradierten Flächen tausende Tonnen, Gigatonnen Kohlendioxid aus der Atmosphäre heraus und kann damit in 20, 30 Jahren bei 20% Wiederbegrünung der degradierten Flächen der Erde so viel Kohlenstoff aus der Atmosphäre holen, wie wir seit der vorindustriellen Entwicklung zu viel hineingegeben haben. Merken Sie, wie der aktive Klimaschutz mehr ist als der aktive Klimaschutz. Auch eben Fluchtursachenbekämpfung. Natürlich brauchen wir Wasser dazu. Beginnen wir an den Meeresregionen, wo wir inzwischen mit billiger Wind- und Solarenergie viel Wasser entsalzen können, um es eben den trockenen Gebieten zur Verfügung stellen. Und schaffen wir dort neue Lebensräume für die Flüchtlinge in Jordanien, in der Türkei, sodass sie irgendwann vielleicht doch wieder nach Syrien zurück können. Aber die Menschen brauchen nicht nur Flüchtlingslager, wo Schulen drinnen stehen. Ja, es wäre toll, wenn sie wenigstens da wären. Aber sie brauchen wirkliche Lebensgrundlagen, Einkommensquellen und anderes. Das können wir genau damit schaffen. Ach, und das mit 100% erneuerbaren Energien geht ja nicht. Doch, das ist eine Untersuchung der finnischen Universität Lappeenranta von Christian Breyer. Er hat verschiedene Weltregionen bereits abgescannt. Das ist Nordostasien. Und zwar mit folgender Vorgabe: Vollversorgung 100% für alle Energiesektoren, Strom, Wärme, Treibstoffe, Industrie. Stundengenau geliefert diese Energie, wie es die Nachfrage im gesamten Jahr über braucht. Und er kann ökonomisch mit seiner Simulation rechnen, was braucht man dafür für Speicherung, für Erzeugungsmengen an Sonne, Wind, Wasser, Bioenergien, an Power-to-Gas, an Batterien und vieles mehr und große Supergrids, um auch einen Ausgleich über größere Regionen zu schaffen. Und siehe da, Sie sehen es schon, 6,4 Cent die Kilowattstunde braucht man für die Refinanzierung. Es gibt kein billigeres Energiesystem. Es ist machbar. Wir wollen mit der Energy Watch Group eine Weltstudie eröffnen darüber, dass nicht nur in einzelnen Regionen das nachgewiesen wird. Wer uns helfen will mit Wissenschaftsfinanzierung, bin ich Ihnen dankbar, wenn Sie sich bei mir melden dafür. Und wie heißen denn oft die Argumente, erneuerbare Energien können nicht schnell genug wachsen? Doch, wir können das in Deutschland inzwischen sehr schnell belegen, dass es ganz anders geht. 2000 hatten wir 6% Ökostrom in unserem Netz. Wir Abgeordnete hatten im EEG festgelegt 12%, eine Verdopplung bis 2010. Wie immer kam die Rhetorik der anderen, diese unrealistischen Abgeordneten haben ja keine Ahnung von der Wirtschaft. Verdopplung in Deutschland, Ökostrom bis 2010, völlig utopisch, geht nicht. Genau das ist die Rhetorik, die wir immer hören. Es geht nicht. Statt 12% haben wir 17% erreicht. Und das in der Phase, wo die Photovoltaik teuer war. Ja, und auch die Windkraft und die Bioenergien erst entwickelt werden mussten. Jetzt sind sie da. Jetzt kann alles schneller gehen und es geht auch schneller. Und es geht so schnell, dass wir beim Weiterlaufen dieser Exponentialkurve 2030 eine Vollversorgung mit Ökostrom in Deutschland haben werden. Und das kann man auch weltweit organisieren. Aber dem steht eben die Rhetorik entgegen derjenigen, die damit nicht zurechtkommen, weil sie ihre Geschäftsmodelle verlieren. Ökostrom ist der Preistreiber. Schaut euch an, wie hoch die Stromkosten in Deutschland sind, heißt es pauschal. Da wird schon gar nicht hingeguckt, dass die Stromkosten für die großen Industriekonzerne, die an der Börse einkaufen können, besonders niedrig geworden sind durch Solar- und Windenergie. Es ist nur eine falsche Gesetzeslage, dass nicht auch die Haushaltskunden teilhaben können am billigen Ökostrom. Und die einzig richtige Frage hat die Universität Erlangen-Nürnberg mal gestellt, nämlich wie teuer wäre denn in Deutschland die gesamte Stromrechnung, wenn wir nicht auf erneuerbare Energien umgestellt hätten? Denn klar ist doch, die konventionellen Energien kriegt man nicht umsonst. Also müsste man auch hingucken, was hätten sie denn gekostet, wenn sie das alles bereitgestellt hätten. Und siehe da, ohne Ökostrom wäre in Deutschland der Strompreis, die Stromrechnung insgesamt um 11 Milliarden Euro höher. Es ist die billigste Art. Und das, wo wir in dem letzten Jahrzehnt ja noch sehr hohe Kosten hatten, jetzt ist es ja nicht mehr teuer. Das zum Beispiel beleuchtet Lessard in den USA, eine große Investmentbank, die viele Energiekonzerne berät. Und sie haben schnell erkannt, Windenergie ist heute die billigste Art der Stromerzeugung, wenn man Neuinvestment mit Neuinvestment vergleicht. Solarfreiflächenanlagen ist gefolgt die zweitbilligste. Und die beiden haben ja noch die tolle Entwicklung, sie werden immer billiger. Ja, der Ölpreis ist auch billiger geworden. Aber ob der das dauerhaft bleibt, da sind zumindest Zweifel da. Will ich nicht eingehen auf die Debatte, aber am Ende noch mal kurz beleuchten, was daraus wirklich folgt mit dem niedrigen Ölpreis. Wer also günstige Energie will, muss umstellen auf erneuerbare Energien. Ach, und dann kommt noch das Argument mit den Blackouts. Seit Jahrzehnten höre ich, dass beim schnellen Ausbau der Wind- und Solarenergie die deutschen Netze zusammenbrechen würden und wir im Dunkeln sitzen. Das ist die neueste Untersuchung für die Bundesnetzagentur. Grün ist das steile Wachstum der Erneuerbaren, rot sind die Minuten, die das Netz in Deutschland ausgefallen ist pro Jahr. Mit dem steilen Ausbau Solar- und Windenergie ist das Netz sicherer geworden. Natürlich nicht wegen dem steilen Ausbau. sondern es beleuchtet nur, dass unsere Netzbetreiber sehr wohl in der Lage sind, die Netzstabilität zu organisieren, selbst bei einem steilen Ausbau. Es ist nicht einfach, ohne Zweifel, aber es ist machbar. Und man braucht nicht dieses Argument gegen erneuerbare Energien immer wieder zu strapazieren. Man sollte endlich daran arbeiten, ein schnelles Wachstum auch schnell zu integrieren. Und bisher haben wir es geschafft. Ach, und dann kommen noch andere Argumente. Angeblich seien die erneuerbaren Energien Gefährdung für den Artenschutz auf dieser Welt. Schauen Sie mal die blauen Balken an, das ist der Ausbau der Windenergie, die ja angeblich jeden Rotmilan zerschreddern. Das Rote, das ist die Zunahme der Populationen des Rotmilans in Deutschland. Es ist auch eine Mär, dass die Windenergie ein Problem mit dem Artenschutz wäre. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Es ist natürlich auch kein Automatismus. Klar ist, wir müssen natürlich den Artenschutz beachten und die Windräder dorthin stellen, wo kein FFH-Gebiet ist. Aber pauschal die Vogeldiskussion zu benutzen, um Windräder auszublockieren, das ist das, was wir vielfach erleben heute. Und das ist nicht gerechtfertigt. Hauptursache für die Artenzerstörung auf dieser Erde ist inzwischen die Erderwärmung. Und jedes Windrad hilft dazu, ein Kohlekraftwerk abzuschalten, dann gibt es damit keine Emissionen mehr. Deswegen sind Windrad Vogelschützer und nicht Vogelzerstörer. Und die Integration können wir leisten. Hier ein Beispiel einer großen Redox-Flow-Batterie, schon am Windpark gebaut. Ich muss Ihnen als Fachleute nicht viel erzählen, wie das funktioniert. Das wissen Sie selbst. Es kommt, die Batteriepreise fallen aktuell so, wie die Photovoltaikpreise im letzten Jahrzehnt gefallen sind. Wir sind auf einem steilen Weg, auch ökonomisch das gut integrieren zu können. Und gleichzeitig hilft uns noch eine Entwicklung, die ich vor 2 Jahren noch nicht gesehen hatte. Da war ich auch der Meinung, wie viele andere, nur ein hoher Ölpreis wird den Klimaschutz stimulieren, weil dieser hohe Ölpreis die Kunden dazu bringt, auf billigere erneuerbare Energien umzustellen. Heute weiß ich, dass der niedrige Ölpreis viel schneller den Klimaschutz bringen wird. Warum? Die große Finanzwirtschaft will ja immer Renditen. Und sie hat erkannt, dass man sie mit den konventionellen Energien nicht mehr bekommt, weil der Ölpreis, auch Gaspreis, auch Kohle, auch Uranpreis zu niedrig sind. Und sie erleben ein Finanzdesaster nach dem anderen. Vor 2 Jahren hatte Peabody, der größte Kohlekonzern der Welt in Australien, noch Milliarden gescheffelt. Heute steht er kurz vor dem Konkurs. Das Great Barrier Reef wird gerettet, zumindest was den Kohlehafen in Australien betrifft, den sie bauen wollten. Spannende Entwicklungen, die sich da ergeben. Und sie werden noch gepusht mit dem Verantwortungsbewusstsein, dass immer mehr Finanzinvestoren zeigen, sie sagen, wir wollen auch Verantwortung für den Planeten übernehmen und nicht mehr in die fossilen und atomaren Energien investieren. Das divestierende Kapital hat sich in einem Jahr um das Zehnfache vergrößert. 3,4 Billionen US-Dollar Vermögen haben beschlossen, nicht mehr in die konventionellen Energien zu investieren. Eine beginnende Entwicklung, die das Ende der konventionellen Energiewirtschaft einläutet. Sie sind bereits in einer doppelten Falle. Sinkende fossile atomare Energiepreise führen dazu, wie ich gerade aufgezeigt habe, dass die konventionelle Finanzwirtschaft aussteigt. In den USA haben wir nur noch 40% der Fracking-, Gas- und Ölbohrtürme wie vor einem Jahr stehen. Das geht rasant. Steigende fossile Energiepreise, die Sie dann hoffen, um doch noch Refinanzierungen zu machen, werden aber den erstgenannten Grund beschleunigen. Dann werden Leute sagen, nee, nichts mehr mit dem teuren Erdöl, Kohle und so weiter. Ich bleibe und investiere nur noch für mich in Erneuerbare. Das ist eine doppelte Falle, in der Sie sitzen. Sie werden da nicht mehr rauskommen. Sie können es nur noch stützen mit massiver staatlicher Subvention, die Sie überall einfordern. Aber das treibt die Staatsverschuldung nach oben. Und das sehen wir ja in Europa, wo das hinführt, wenn die Staatshaushalte zusammenbrechen. Auch keine gute Lösung. Es ist eigentlich schon zu Ende. Und man merkt das auch an dem, wie tatsächlich die Weltentwicklung ist. Hier sehen wir, trotz des gesunkenen Ölpreises ist die Investition in erneuerbare Energien im letzten Jahr in der Welt nochmal richtig nach oben gegangen. Entgegen allen Vorhersagen mit sinkendem Ölpreis würden die Investitionen zusammenbrechen. Nein, wir haben inzwischen selbsttragende Märkte, viele Unterstützungen. Und überall in der Welt geht es nach oben, mit Ausnahme einer einzigen Region. Schauen Sie mal die rote Linie, das ist China, USA, Brasilien, viele andere. Aber die grüne Linie, das ist Europa. Massiver Einbruch, politisch stimuliert durch Aktivitäten, die da heißen, den Kostentreiber müssen wir dann garaus machen und vieles mehr. Europa verliert den Anschluss, und das wird nicht nur in den Fragen der industriellen Entwicklung ein Problem sein, sondern in der gesamten ökonomischen Entwicklung. Wir sehen es ja bei RWE, vielleicht haben Sie heute die Zahlen wieder gehört. Und was die treibenden Kräfte sind, kann man auch beleuchten. Solar- und Windenergie sind die Hauptinvestitionen. Leider bei Bioenergien nachhaltig zu wenig geworden. Und als letztes will ich noch beleuchten, wie falsch auch die Energieanalysten immer wieder waren in den letzten Jahrzehnten. Das sind die Untersuchungen in den geradlinigen Darstellungen der Internationalen Energieagentur in Paris, die im letzten Jahrzehnt immer Windkraftprognosen gemacht hat, wie steil der Windkraftausbau sein wird. Sie haben sich fundamental verschätzt. Die Realität war immer viel steiler. Bei der Photovoltaik übrigens noch viel schlimmer. Sie haben immer die falsche Botschaft in die Gesellschaft gebracht. Erneuerbare können nicht schnell wachsen, also brauchen wir für Energiesicherheit noch Investitionen in die konventionellen. Und dann beklagt Herr Birol immer die Erderwärmung. Er hat sie selbst stimuliert, dass sie so steil kommt. Nein, die Entwicklung ist selbsttragend, sie geht viel schneller. Es ist nur noch eine Aufgabe für Europa, den Anschluss nicht zu verlieren und es zu machen. Und deswegen, meine Damen und Herren, stellen wir in den Mittelpunkt, erneuerbare Energien sind die Überlebensfrage der Menschheit. Denn das will jeder. Und wenn wir dieses als Überschrift haben, dann werden auch wieder die politischen unterstützenden Aktivitäten folgen. Und wir eine Chance bekommen, Fluchtursachen zu bekämpfen und vieles weitere. Wenn Sie wünschen, können Sie meine Vorschläge über globale Abkühlung auch noch näher lesen. Oder Sie können auf meiner Homepage surfen, Newsletter sich eintragen. Da finden Sie dann Informationen, die nicht in der Bild-Zeitung sind und nur selten im Standard. Aber sie sind trotzdem wertvoll. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.